Die Menschen hier fühlen sich hilflos. Jeden Tag kreisen die Beobachtungsdrohnen am Himmel. Es gibt keine Schutzräume in Beirut und es gibt auch kein Abwehrsystem.
Deutschlandfunk, der Tag.
Wenn so ein Wohnblock in die Luft fliegt, gesprengt wird durch eine Drohne oder durch eine Rakete, dann sterben da 20, 25 Menschen, darunter unschuldige Zivilisten, Frauen, Kinder, die werden dann aus den Trümmern gezogen von Rettungsmannschaften und landen eben auf den Intensivstationen.
Jeden Tag Angriffe aus der Luft, jeden Tag auch zivile Opfer. Mein Kollege Martin Durm in Beirut hat uns gestern ja eindrücklich beschrieben, was Israels Krieg gegen die radikale Hisbollah-Miliz im Libanon für die Menschen dort bedeutet. Mehr als 800.000 sind inzwischen auf der Flucht. Viele müssen auf der Straße leben. Für sie Hilfe organisieren soll ein Treffen auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron heute in Paris. Was kann diese Konferenz leisten und was nicht? Wir sprechen mit unserer Korrespondentin Christiane Kess. Außerdem erklärt uns unser Kulturkorrespondent Wladimir Balzer, warum die AfD in Sachsen-Anhalt gegen die weltweit gefeierte Bauhausschule für Kunst, Design und Architektur der 1920er Jahre wütet und warum das auch eine gute Seite hat. Das ist der Tag für diesen 24. Oktober 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Hallo Christiane.
Hallo.
Mehr als 70 Länder und internationale Organisationen waren heute auf der Konferenz für den Libanon in Paris vertreten. Du hast das den ganzen Tag über für uns verfolgt. Um mal mit dem Ergebnis vielleicht anzufangen, kann Frankreichs Präsident Macron als Gastgeber denn am Ende dieses Tages zufrieden sein?
Ja und nein, kann man sagen, bei der humanitären Hilfe ja, denn man ist ein bisschen ausgegangen von dem, was die Vereinten Nationen gesagt haben, wie viel Geld der Libanon im Moment unbedingt bräuchte, um eben mit dieser vor allem humanitär sehr schwierigen Situation umzugehen. Und da ist man von mindestens 400 Millionen Dollar ausgegangen und jetzt sind bei dieser Konferenz zusammengekommen 800 Millionen Dollar, also das Doppelte. Ich kann kurz dazu sagen, 300 Millionen da von kommen von den USA, knapp 100 Millionen davon von Deutschland und 100 Millionen von Frankreich. Ja, aber dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Es sind zwar auch noch Hilfsgelder zusammengekommen für die libanesische Armee, die auch eine wichtige Rolle spielt in dieser Gemengelage. 200 Millionen Dollar eben, um diese zu stärken. Aber was eben ganz bitter ist, es ist diplomatisch und politisch kein Ergebnis dabei rausgekommen. Das war ein bisschen klar, weil es einfach so war, dass Israel und der Iran, der ja einen starken Einfluss auf die Hisbollah hat, nicht mit am Tisch saßen, also die Konfliktparteien überhaupt nicht dabei waren. Und in Israel hat man diese Konferenz, das ist zumindest hier zu hören, auch mit Unverständnis aufgefasst. Premierminister Benjamin Netanyahu soll sie angeblich auch sogar richtig abgelehnt haben. Es ist ja so, dass Frankreichs Präsident Macron und Israels Premierminister Benjamin Netanyahu sich in den letzten Wochen immer mal wieder sehr scharfe verbale Attacken geliefert haben. Macron kritisiert das Vorgehen Israels auch viel schärfer, als man das von deutscher Seite kennt.
Das heißt, wenn wir noch mal einen Augenblick zurücktreten und noch mal fragen, was war eigentlich das Ziel, was war die Absicht dieser Konferenz, dann ist das nicht nur die allernötigste humanitäre Hilfe zu organisieren, sondern Macron hatte auch darauf gehofft, möglicherweise darauf gesetzt, dass man auf diplomatischem Wege in Richtung Waffenruhe, Waffenstillstand auf diesem Pfad ein Stück weiterkommt.
Ja, also das waren tatsächlich die verschiedenen Themen, die auf dieser Konferenz auf den Tisch kamen. Es ist einfach so, dass in Paris ganz konkret die Sorge herrscht, dass der Libanon kollabieren könnte und die unter dieser schwierigen Lage, dass die ganze Situation im Nahen Osten sich noch weiter verschlimmert. Und deswegen ging es eben zum einen Teil um diese humanitäre Hilfe, die vor allem den Binnenflüchtlingen zugutekommen soll. Und die Botschaft meines Erachtens war schon an die Welt, wir müssen was tun. Also es wird hier sehr, sehr stark Wert gelegt auf die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates, die besagt, dass im Süden an der Grenze zu Israel im Libanon nur die libanesische Armee, also quasi die staatliche Armee und die UN-Blauhelmsoldaten, die dort stationiert sind, im Einsatz sein sollten. Und diese Resolution ist für Frankreich immer noch die Lösung. Also das würde vor allem heißen, dass die Hisbollah aus diesem Gebiet abziehen muss. Und dadurch wäre ja dann auch Israel geschützt von den Raketenangriffen der Hezbollah. Und die Bewohner in Israel an der Grenze könnten auch in ihre Häuser zurück. Also das ist ganz klar ein Ziel, das Frankreich nach wie vor verfolgt. Mittlerweile weiß ich auch, weil Annalena Baerbock sich hier heute auch ausgesprochen hat, dass das auch genau die deutsche Position ist. Also auch Deutschland beruft sich auf diese Resolution und will, dass die umgesetzt wird. Und davor, das ist zumindest das, was Frankreich in den letzten Wochen probiert hat, diese Bemühungen um eine Waffenruhe. Es gab eine Initiative von der französischen Regierung zusammen mit der amerikanischen, dass man eine 21-tägige Waffenruhe einführt, dass die Waffen erst einmal schweigen und man dann eben verhandelt zwischen Israel und der Hezbollah. Wie könnte es weitergehen? Wie könnte man diesen Zustand dauerhaft befrieden? Aber es ist so, das wissen wir jetzt alle, weder Israel noch die Hezbollah sind dieser Initiative gefolgt. Aber Frankreich drängt eben weiterhin auf diesen Waffenstillstand. Und ein letzter Punkt noch, habe ich schon kurz angesprochen, auf dieser Konferenz, was wichtig war, auch für Frankreich. Man will die libanesische Armee unterstützen, weil Frankreich davon ausgeht, dass nur sie in der Lage ist, die Souveränität des Libanon und die Stabilität zu garantieren. Und im Moment ist es einfach so, dass die libanesische Armee schwach ist im Vergleich zu den Milizen der Hezbollah.
Und wenn es jetzt Geld auch zur Unterstützung der libanesischen Armee gibt, wie gibt es darauf Reaktionen schon von Teilnehmenden aus dem Libanon selbst? Denn ich zumindest habe in Erinnerung, dass die Armee des Libanon sich ja selber zurückgezogen hat aus dem Süden des Landes, sozusagen in dem Moment, in dem Israel ernst gemacht hat und die Grenze überschritten hat und diese Bodenoffensive begonnen hat. Und da ist ja so ein bisschen der Eindruck zurückgeblieben, also die Armee des Libanon hat gar keinen großen Einfluss, kann gar nicht so viel tun im Moment.
Also so ist das, wird das tatsächlich auf dieser Konferenz oder ist das auf dieser Konferenz auch dargestellt worden und auch im Vorfeld. Ich kann das selbst nicht beurteilen, weil ich von Paris aus ist das natürlich schwierig. Ich kenne auch keine Reaktionen aus dem Libanon im Moment, aber wie gesagt, auf der Konferenz war das ein Schwerpunkt, den Frankreich setzen wollte.
Wenn wir über den Nahen Osten und Frankreich sprechen und diese Konferenz jetzt, dann fällt ja ins Auge, dass sich Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident, in den vergangenen Monaten gerade im Vergleich zur Bundesregierung und zum Bundeskanzler ja sehr kritisch, viel kritischer gegenüber Israels Kriegführung geäußert hat in Gaza und seit es im Libanon Krieg gibt, ja auch mit Blick auf den Libanon. Fügt sich das so ein bisschen in die Nahostpolitik von Emmanuel Macron, dass er einen etwas anderen Ton anschlägt und mehr Druck versucht zu machen, als man das aus Berlin jedenfalls wahrnimmt?
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Also er hat ja auch gezeigt mit dieser Konferenz, die ja seine Initiative ist, dass er damit wenig bis keine Rücksicht auf Israel nimmt. Mir ist nicht bekannt, ob es davor Gespräche mit Israel in dieser Hinsicht gab und wenn ja, mit welchem Inhalt oder wie die genau gelaufen sind. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot hat auf der Pressekonferenz jetzt nach dieser internationalen Konferenz für den Libanon nochmal gesagt, Frankreich stehe immer auf der Seite des internationalen Rechts und der Gerechtigkeit und bei einem humanitären Drama verschließe man nicht die Augen. Also das war sicherlich auch eine Anspielung in diese Richtung. Jean-Noël Barrot hat auch zugegeben, dass es nicht einfach ist, weil dieser Krieg eine ganz eigene Dynamik entwickelt hat. Und das ist auch ein bisschen die Einschätzung von Experten hier, die von denen ich höre, dass nicht einmal die USA im Moment viel ausrichten können. Frankreich betont ja schon immer wieder, es stehe auch auf der Seite Israels. Israel habe natürlich das Recht, sich zu verteidigen. Es appelliert auch immer wieder für die Freilassung der Geiseln vom Terrorangriff des 7. Oktober 2023. Darunter sind ja auch französische Staatsbürger. Aber genau so in der Tat, wie du das schon kurz angesprochen hast, die Auseinandersetzungen allein zwischen Macron und Netanyahu sind viel schärfer. Also wir haben diese Aussage von Macron vor ein paar Tagen, dass er dagegen ist, dass Waffen nach Israel exportiert werden, die in Gaza und im Libanon eingesetzt werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man so etwas von deutscher Seite hören würde. Es gab eine Auseinandersetzung zuletzt, weil Macron hinter verschlossenen Türen gesagt haben soll, Netanyahu solle sich doch daran erinnern, dass sein Land durch eine Entscheidung der Vereinten Nationen entstanden ist. Das ist nach außen gedrungen. Netanyahu hat dem widersprochen und gesagt, nein, das war der Krieg von 1948, so ist Israel entstanden. Und Netanyahu, von ihm ist mittlerweile zu hören, er sei extrem enttäuscht von Macron. Es gab auch den Streit um den Umgang mit den UN-Blauhelmen, der Phenyl, die zwischen die Fronten geraten ist im Libanon, zwischen die Front von Israel und der Hezbollah und durch israelische israelische Schüsse verletzt wurde. Das hat Macron auch sehr heftig kritisiert. Also er nimmt da eigentlich kein Blatt vor den Mund. Aber eine Sache muss man noch dazu sagen, diese Kritik geht natürlich genauso gegen die Hisbollah. Es ist auch heute bei der Eröffnung der Konferenz von Macron nochmal gesagt worden. Er hat nochmal ganz eindeutig verlangt, die Hisbollah müsse aufhören mit ihren so wörtlich wahllosen Anschlägen und Provokationen gegen Israel.
Es ist ja hier immer wieder zu hören, dass Frankreich sich da eine stärkere Vermittlungsrolle vorstellen kann und in dieser Richtung mehr arbeiten kann. Die Konferenz, kann man ja sagen, kann ein Ausdruck dafür sein, dass Frankreich eine aktive Rolle dort einnehmen will. Dann kommt immer schnell die Frage, hat Frankreich überhaupt diesen Einfluss in der Region? Hat Frankreich die Möglichkeiten, mehr zu tun, als zu appellieren, beispielsweise jetzt heute daran, diese UN-Resolution 1701 wirklich in Kraft zu setzen und wieder ernst zu nehmen, die ja diese Pufferzone vorsieht zwischen der Hisbollah auf der einen Seite und Israels Norden auf der anderen?
Also Frankreich hat diesen Einfluss nicht, den es gerne hätte. Es fühlt sich zuständig für den Libanon. Es gibt enge historische Verbindungen. Der Libanon war ja mal französisches Mandatsgebiet. Es gibt viele Libanesen, die in Frankreich wohnen. Und im Libanon sind es schätzungsweise über 20.000 Französinnen und Franzosen. Also da ist einfach eine sehr, sehr starke Verbindung da, auch allein über die Sprache. Und der Libanon ist für Frankreich auch eine Möglichkeit, im Nahen Osten präsent zu sein. Also das gehört sicherlich ganz klar zu Frankreichs Interessen. Aber das Problem ist eben, der Einfluss von Frankreich im Libanon selber ist schon gering. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die französische Regierung über Jahrzehnte die Kontakte vor allem zu der christlichen Gemeinschaft gehalten hat, aber die ist heute nicht mehr so wichtig im Libanon. Entscheidend ist die schiitische Hisbollah und da bemüht sich Frankreich zwar um Kontakte zu der politischen Hisbollah, nicht zum militärischen Arm. Das wird ja immer ganz stark betont. Frankreich sieht den militärischen Arm natürlich auch als Terrororganisation an und sagt, es gibt dort keine Kontakte, aber das ist natürlich auch eine Gratwanderung. Also ich habe das jetzt gerade wieder erlebt hier vor ein paar Tagen, als Jean-Yves Le Drian, der persönliche Gesandte von Macron für den Libanon, das versucht hat zu erklären. Und das ist natürlich ein bisschen, ja, das ist schwierig auf alle Fälle. Und auch diese Kontakte zum politischen Arm der Hisbollah sind ja offenbar ohne Ergebnis geblieben. Also ich kann nicht sehen und ich höre das auch nicht von Experten, dass Frankreich da irgendeinen Einfluss hatte. Und deswegen bleibt das Ganze ergebnislos. In der Region selber spielt Frankreich noch eine geringere Rolle. Also dieser Konflikt Israels mit der Hisbollah und der Hamas, der hat sich ja, wie gesagt, weitestgehend verselbstständigt, sodass nicht mal die USA im Moment da irgendwie weiterkommen. Außenminister Jean-Noël Barrot hat auf dieser Konferenz nochmal betont, für Frankreich bleibt der Hebel die Diplomatie. Aber das ist eben im Moment sehr, ja, sehr unbefriedigend.
Christiane, vielen Dank nach Paris.
Gerne.
Einfachheit, Schönheit, Funktionalität, all das verbindet man bis heute mit dem Bauhaus der 1920er Jahre. Gutes Design für eine demokratische Gesellschaft, sozial und zugänglich für alle Menschen.
Damals in den 20er Jahren haben sich gute Architekten darum Gedanken gemacht, wie man günstig für viele Menschen, die eher einkommensschwach sind, bauen kann.
So hat es zum Beispiel Anke Blüm beschrieben vom Bauhausmuseum in Weimar.
Man hat erstmals versucht, viele Menschen auf wenig Raum unterzubringen und ihnen trotzdem moderne Annehmlichkeiten zu bieten. Also Küche, fließend warmes Wasser, Zentralheizung, Waschküche, Badezimmer. Das waren moderne Annehmlichkeiten, die alles andere als Standard damals waren.
Das Bauhaus, eine Kunstschule für Architektur, für Kunst, für Design, weltweit gefeiert als Avantgarde der klassischen Moderne. Die AfD in Sachsen-Anhalt sieht das ganz anders. Dort, wo in Dessau gerade die Vorbereitungen schon laufen für das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen 2025. Die AfD nämlich sieht im Bauhaus vielmehr einen Irrweg der Moderne. Wird viel diskutiert in diesen Tagen, dieser Angriff auf diese gefeierte Bewegung. Wladimir Balzer, unser Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin. Grüß dich, Wladimir.
Grüß dich, Jasper.
Gib uns doch erst einmal einen Eindruck, was ist da in Sachsen-Anhalt passiert von Seiten der AfD-Landtagsfraktion? Welche Stoßrichtung hat das, was viele eben als Angriff auf das Bauhaus gerade wahrnehmen.
Also Dessau ist nun mal der wichtigste Standort für das Bauhaus. Dort steht das neue Bauhausmuseum, dort stehen die sogenannten Meisterhäuser, da steht das zentrale Gebäude, wo wirklich das Bauhaus damals vor über 100 Jahren wirklich geblüht hat und auch international Studierende angezogen hat. Vorher war es ja in Weimar, musste dann eben auch aus politischen Gründen umziehen, weil dort eben rechtskonservative Kräfte das dort nicht mehr geduldet haben, ging also dann damals nach Dessau. Die AfD in Sachsen-Anhalt ist die größte Oppositionsfraktion. Also Regierung ist ja CDU, SPD, FDP, die AfD größte Oppositionsfraktion. Die will am Freitag einen Antrag im Landtag einreichen, der die Geschichte des Bauhauses eben aus Anlass dieses Umzugs nach Dessau vor 100 Jahren kritischer aufarbeiten soll, denn das Bauhaus sei, Zitat, ein Irrweg der Moderne. Das Ganze geht so ein bisschen zurück auf Hans-Thomas Tillschneider. Das ist der kulturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Fraktionsvize, treibende Kraft, neurechter Ideologe. Putin-freundlich ist er auch, Höcke-Vertrauter. Und man muss auch dazu sagen, dass die AfD in Sachsen-Anhalt als besonders rechts gilt. Der Verfassungsschutz stuft sie als rechtsextrem ein. Das nur mal als Hintergrund. Und dieser Tillschneider ist auch jemand, der auch tatsächlich auch gerade im kulturellen Bereich da einige Dinge einpflocken will, wenn man so will. In diesem Antrag steht, es gebe eine einseitige Glorifizierung des Bauhauserbes. Das Bauhaus habe zu einem globalen Einheitsbrei beigetragen. Es seien historische Bausünden, die da zu verzeichnen seien. Außerdem solle man ja einfach nüchtern an dieses Jubiläum rangehen, es kritisch aufarbeiten. Dann ist da die Rede von fragwürdigen Werten, die traditionelle und kulturell verankerte Vorstellungen von Wohn- und Lebensräumen widersprochen hätten und vor allem lokale Identitäten verdrängt hätten. Also wir hören da so eine Grundhaltung, die grundskeptisch ist im Grunde genommen gegenüber dieser Ikone der Moderne, die damals wirklich, also das ist nun mal historisch, kulturgeschichtlich nun wirklich unstrittig zu einer Modernisierung der Kunst- und Kulturwelt in Deutschland und darüber hinaus beigetragen hat.
Damit wir das noch vielleicht noch einen Tick besser verstehen, sag uns noch mal im Kontrast dazu, was man außerhalb der AfD, sage ich mal, weltweit ja unter Bauhaus versteht und wofür das bis heute noch so gefeiert wird. Ein paar Andeutungen habe ich ja schon versucht zu machen.
Das ist ein großer Überbegriff, ne? Also es wird immer so gesprochen vom Bauhausstil. Das ist ein bisschen ungenau, weil sich darunter sehr viel Verschiedenes auch verbirgt. Also das ist eine Schule gewesen, die auch zur damaligen Zeit passte, die zu Beginn der Weimarer Republik in Weimar gegründet worden ist, in Thüringen gegründet worden ist, internationale Studierende angezogen hat und gesagt hat, auch als eine Lehre aus der Kaiserzeit, also eine Lehre aus den Kriegen und dieser alten Zeit weg vom Ornament und der Repräsentation sozialer Unterschiede hin zu Schlichtheit, zu auch einer gewissen Bezahlbarkeit, zu sozialem Ausgleich. Kunst und Handwerk wurden miteinander verbunden. Da wurde auch eine Freude am Material, an den Farben proklamiert. Architektur war dabei, klar. Das ist das, was man am meisten kennt. Ne? Diese Bauten, die auch international Furore gemacht haben. Das ging ja bis nach Tel Aviv, bis an viele andere Orte der Welt, wo wir einen gewissen, ich sag jetzt mal zu vereinfacht, den Bauhausstil erkennen können. Design spielt eine wichtige Rolle. Kunst, Tanz, Film, Performance. Es geht weit über Architektur hinaus. Es ist auch der Ursprung des heutigen Industrie- und Grafikdesigns. Das war so eine internationale Community, so eine Arbeitsgemeinschaft aus Gleichgesinnten, die eben nach Weimar oder eben nach Dessau gekommen sind und gesagt haben, weg von der alten Zeit, hin zu mehr Klarheit, dass der Mensch im Vordergrund steht und nicht mehr diese verschnörkelte Repräsentation und diese Distanzierung auch zu bestimmten sozialen Gruppen. Das war das Bauhaus.
Und wenn wir uns nochmal erinnern an das, was du jetzt über diesen AfD-Vorstoß gesagt hast, wie hört sich das für uns an? Lass uns noch ein bisschen über diese Grundhaltung sprechen. Also wo hat die AfD ein Problem, wo ich jetzt erstmal sagen würde, Moment, wenn es darum geht, Schlichtheit, wo es darum geht, Funktionalität, wo es darum geht, Menschen auch die Annehmlichkeiten der Moderne zu ermöglichen, was vorher vielfach in Wohngebäuden ja gar nicht möglich war. Also das alles miteinander zu verbinden, eine Renaissance auch des Kunsthandwerkes. Also woran stößt sich da die AfD? Was für ein anderes Bild von Gesellschaft steckt dahinter?
Na, das ist ein sehr traditionelles Bild, so würde ich es mal beschreiben, was sich eben auch kulturell versucht zu äußern, dass man eben das sogenannte Schöne, also damit ist das traditionell Schöne gemeint, hochleben lassen will. Also das Ornament, was irgendwie nett anzusehen ist, was was hermacht auf den ersten Blick und was eben nicht wie beim Bauhaus tatsächlich etwas ist, wo man sich auch damit ein bisschen beschäftigen muss, wo man reingehen muss, wo man sich ein bisschen auch damit auseinandersetzen muss, was nicht sofort hier schreit, wenn es um Schönheit geht, sondern was einfach funktional ist, was aber sehr gut zu nutzen ist. Übrigens auch eben gerade für soziale Schichten, die ja die AfD angeblich, wie sie sagt, auch ansprechen will. Also eher sozusagen Menschen, die vielleicht nicht unbedingt eine riesen Villa bauen können, sondern eben schlichte, funktionale Wohnungen bevorzugen oder bevorzugen müssen. Aber das ist so eine grundsätzliche Haltung gegenüber der Moderne, gegenüber auch den Irritationen der Moderne, gegenüber den Widersprüchlichkeiten. Und da spielt auch etwas anderes noch eine Rolle. Es ging ja nicht nur hier um Architektur und Design und Formen, es ging auch um eine Community. Das habe ich schon angedeutet, das ist auch wichtig, auch in der Kritik der AfD da in Sachsen-Anhalt, dass da wird ja auch so ein bisschen der Vorwurf gemacht, ja, da gäbe es so eine gewisse linke Ideologie, vielleicht sogar mit kommunistischen Zügen. Und in der Tat, das gab es auch, ja, aber das hat überhaupt nicht dominiert. Ich glaube, woran sich die AfD, das spürt man auch in diesem Antrag, stört, ist eben tatsächlich so dieses, ja, was eben auch zum Bauhaus gehört, ist so eine gewisse Zügellosigkeit, so eine gewisse Überschreitung auch von bestimmten Grenzen. Zum Beispiel nehmen wir mal Frauen, die dort plötzlich im Bauhaus Chancen bekommen haben, die es vorher gar nicht gab. Natürlich war das auch eine patriarchale Sache. Also die waren noch längst nicht so weit, wie wir heute sind. Aber es gab Möglichkeiten. Studierende, weibliche Studierende konnten da mitmachen, internationale Studierende. Man hat sich geliebt, man hat nicht sofort geheiratet. Also man hat Tradition über Bord geworfen in verschiedenen Bereichen. Man hat die Gesellschaft damit damals irritiert und offenbar für einige bis heute noch.
Dann lass uns darüber sprechen, wie fallen denn die Reaktionen jetzt aus? Also zum einen beim Bauhaus selber und zum anderen aber auch in der politischen Landschaft in Sachsen-Anhalt, sage ich mal.
Also erst einmal vielleicht, nehmen wir mal die Bundespolitik, Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, die ist ja indirekt da beim Bauhaus vertreten. Das ist eine Stiftung, wo eben der Bund mit drin ist, das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Dessau. Der Bund dort eben klar politisch vertreten durch Claudia Roth, auch wenn sie persönlich da nicht im Stiftungsrat sitzt, aber natürlich mit Rede. Sie hat sich schon sehr kritisch geäußert. Sie erkennt in diesem Antrag der AfD, in diesem Angriff auf das Bauhaus, Argumente der NSDAP, auch von der FDP, aber von der in Sachsen-Anhalt gibt es starke Töne gegen diesen Antrag der AfD. Auch da wird gesagt, da gibt es Bezüge zur NSDAP. Das ist völlig, völlig inakzeptabel. Ansonsten aber sind, was schon bemerkenswert ist, die politischen Reaktionen eher verhalten, auch im politischen Berlin. Da hält man sich im Moment noch ein bisschen zurück. Bemerkenswert ist die Reaktion des Bauhauses selbst. Also das ist eine längliche Reaktion. Ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das jetzt alles durchzugehen. Aber es wirkt eher defensiv, wie das Bauhaus mit diesen Vorwürfen der AfD umgeht. Zum einen verweist es auf den touristischen Faktor. In der Tat, das ist der wichtigste Ankerpunkt natürlich für Dessau. 100.000 Menschen kommen jedes Jahr wegen des Bauhauses nach Dessau. UNESCO-Welterbe, international sehr bekannt. Die kommen alle nach Dessau. Ohne Bauhaus hätte Dessau ein großes Problem. Und darüber hinaus aber ist diese Reaktion des Bauhauses eher verkopft und die Argumente der AfD auch ernsthaft aufnehmend. Da steht zum Beispiel bei der Reaktion des Bauhauses, ein kritischer Diskurs über die historische Bedeutung des Bauhauses ist notwendig. Das Bauhauserbe weiterzuschreiben, weiterzudenken, dessen Stellenwert und Bedeutung fortwährend auf den Prüfstand zu stellen und in die Gegenwart zu führen, steht als Selbstverpflichtung an oberster Stelle des Bauhauses Dessau. Also man nimmt offenbar sogar das als ernsthaften Diskussionsvorschlag der AfD entgegen und will sich damit auseinandersetzen. Das ist bemerkenswert, dass die Reaktion so ausfällt und nicht etwa sagt, hier wird grundsätzlich an etwas gerüttelt, was eigentlich tabu sein sollte.
Weil so siehst du das ein bisschen. Auch als so eine Art Blaupause für das, was wir von AfD-Kulturpolitik, gerade in Zeiten, wo die mehr Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den Parlamenten sitzen haben, jetzt in Zukunft auch erwarten können.
Ich sag mal so, es ist natürlich immer wichtig und notwendig, sich auseinanderzusetzen mit bestimmten Traditionen. Auch beim Bauhaus gibt es vieles Kritische anzumerken. Natürlich überhaupt keine Frage. Übrigens geht es auch bis in die Richtung, dass Teile des Bauhauses sogar mit der NSDAP damals sympathisiert haben. Es gab da Nazis. Es gab Studierende, die waren Nazis. Es gab auch im akademischen Bereich dort Menschen, die zu Rechtsradikalen geneigt haben. Ganz so ist es ja nicht. Es war politisch, wenn man so will, sehr vielfältig. Und natürlich muss man auch schauen, wie kam man diese klassische Moderne vermitteln? Wie kann man das auch heutzutage auch jüngeren Menschen klar machen? Das war wichtig, das war ein Fortschritt. Es ist nichts für den ersten Blick. Es ist nichts, wo man gleich irgendwie eine riesige bunte Torte, wo man sich reinschmeißt. Nein, man muss da schon ein bisschen dran arbeiten. Das ist auch die Herausforderung für moderne Institutionen. In der Hinsicht sollte dieser AfD-Antrag tatsächlich oder dieses AfD-Papier Anlass sein, nochmal zu reflektieren. Wie kann man solche Dinge wie das Bauhaus, aber auch andere Dinge, die immer wieder Diskussionen auslösen, die Teil auch unsere Kulturgeschichte sind, besser vermitteln, klarer vermitteln, sie vielleicht sogar noch attraktiver machen und selber seine Sinne schärfen. Also in dieser Hinsicht kann man sogar fast am Ende dankbar sein, dass diese Debatte stattfindet.
Wladimir, danke nach Berlin.
Gerne.
Und das war der Tag für diesen 24. Oktober 2024. Im Team heute Sissi Hertneck und Jasper Barenberg. Und tschüss.